NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Metler. Schöne Bilder gibt es ja eigentlich immer beim G7-Gipfel. Dafür sorgt die Regie der Gastgeber. Was bleibt noch vom Treffen der 7 wichtigsten Industrienationen in Japan? Darüber berichten wir gleich. Ebenso vom historischen Besuch des US-Präsidenten in Hiroshima. Und unser Kommentator meint, Obama hat den G7-Gipfel gekidnappt. Weitere Themen bis 19 Uhr. Prepaid-Handys gibt es nur noch gegen Ausweis. Das steht im Entwurf für ein Anti-Terror-Gesetz. Die Streiks in Frankreich waren nur ein Vorgeschmack. Beide Seiten zeigen sich unnachgiebig. In den USA ist erstmals ein antibiotikaresistentes Superbakterium entdeckt worden. Und bei Nachkontrollen zu Olympia 2012 sind 23 Sportler des Dopings überführt worden. Guten Abend. Eine Fülle von Themen wollten die Staats- und Regierungschefs der 7 wichtigsten Industrienationen besprechen. Terrorismus, Flüchtlingsströme, Syrienkrieg, Ukraine-Krise, die Lage der Weltwirtschaft, der Inselstreit mit China. All diese Probleme sind wohl auch angesprochen worden. Dennoch ist wenig Greifbares beim G7-Treffen im japanischen Iseshima herausgekommen. Holger Roman mit einer Bilanz des Gipfels.
Die Fotografen kamen auf ihre Kosten. Sie konnten das Treffen von Iseshima in vielen titelseitentauglichen Motiven verewigen. Die übrige Presse tat sich da schwerer. Denn das eine bestimmende Thema, das einen Gipfel üblicherweise prägt, fehlte. Den Gastgeber, Premier Shinzo Abe, derzeit mitten im Wahlkampf, focht das nicht an. Er lobte die G7 und pries zugleich seine eigene, hauptsächlich über Schulden finanzierte und daher umstrittene Wirtschaftspolitik, Abenomics genannt. Eine besonders lange Agenda hatte der Ministerpräsident angekündigt, möglicherweise deshalb, weil er sein eigentliches Wunschziel, eine kräftige Finanzspritze zur Belebung der schwächelnden Weltkonjunktur, gegen europäischen Widerstand nicht durchbringen konnte. Stattdessen verständigten sich die G7 auf eine gemeinsame Wirtschaftsinitiative, die recht unverbindlich ausfiel. Welche Maßnahmen sich ein Land aus dem verabschiedeten Baukasten aussucht, bleibt ihm letztlich selbst überlassen.
Wir werden unsere Anstrengungen in den verschiedenen Bereichen der Fiskalpolitik, der Strukturpolitik und kombiniert natürlich dazu die Anstrengungen der Notenbanken, was die Geldpolitik anbelangt, auch fortsetzen, auch miteinander abstimmen.
Die Sorge um das schleppende Wachstum, die in der 23-seitigen Abschlusserklärung zum Ausdruck kommt, teilt auch die Kanzlerin. Trotzdem setzte Angela Merkel andere Akzente. Gemeinsam mit ihren europäischen Kollegen warb sie für die Wachstumschancen des Freihandels, Stichwort TTIP, und dafür, die Flüchtlingskrise nicht allein als Problem der EU anzusehen.
Wir haben festgestellt, dass es sich um eine globale Herausforderung handelt und dass die Mehrzahl der Flüchtlinge, auch wenn in Europa jetzt scheinbar sehr viele ankamen, dass wir wissen müssen, dass die überwiegende Mehrzahl von Flüchtlingen in den Regionen nach wie vor unterwegs ist.
In Iseshima sprachen sich die 7 Industriestaaten dafür aus, in Zukunft vor allem Fluchtursachen wirksamer zu bekämpfen, um neue Migrationsströme zu verhindern, die etwa durch Bürgerkriege, zerfallende Staaten oder wirtschaftliche Not ausgelöst werden. Die internationale Gemeinschaft müsse sich noch mehr um Konfliktvermeidung und Stabilisierung bemühen. Konkret will man den Irak mit 3,2 Milliarden Euro unterstützen. Zusagen von Seiten Japans, Kanadas oder der USA, mehr Flüchtlinge etwa aus Syrien aufzunehmen oder mehr Geld für deren Versorgung zu geben, Fehlanzeige. Die Kanzlerin blieb trotzdem diplomatisch.
Also ich bewerte den Gipfel schon als Erfolg, weil es uns gelungen ist, jetzt in den letzten Jahren eine kontinuierliche Arbeitsagenda zu entwickeln. Es bleibt das richtig, was ich immer gesagt habe, eine sehr intensive Gesprächsatmosphäre, wo man auch Weltentwicklungen diskutieren kann.
Ergebnis dieser intensiven Gespräche ist außerdem eine ganze Reihe von Aktionsplänen. Einer zum Kampf gegen den Terror und gegen Geldwäsche, ein anderer gegen kriminelle Hackerangriffe im Internet. Außenpolitisch verständigte man sich auf eine gemeinsame Linie gegenüber Russland und China. So wird im Schlussdokument betont, dass die Sanktionen gegen Moskau nur gelockert würden, wenn das Abkommen von Minsk vollständig umgesetzt sei. Den Inselstreit im südchinesischen Meer beobachten die G7 zunehmend alarmiert. Nach den Worten von US-Präsident Obama wäre ein Dialog zwischen Vietnam und China wünschenswert. Es liege allein in der Macht Pekings, den Konflikt friedlich zu lösen.
Der US-Präsident ist dann gleich weitergereist nach Hiroshima zu einem historischen Besuch. Am 6. August 1945 wurde die Stadt von einer amerikanischen Atombombe in Schutt und Asche gelegt. Und bis heute hat noch kein amtierender Präsident der Vereinigten Staaten Hiroshima besucht. Obama hatte allerdings schon vorher gesagt, dass er sich nicht für den Abwurf entschuldigen werde. Inmitten eines Krieges treffen Regierungschefs alle Arten von Entscheidungen, so Obama. Es sei die Aufgabe von Historikern, Fragen zu stellen und zu untersuchen. Heute war die Zeit für Gedenken, eine Kranzniederlegung und für Gespräche mit Überlebenden. Martina Butler war für uns im Friedenspark von Hiroshima dabei.
Der alte Mann fängt an zu weinen, als er mit Barack Obama spricht. Und der US-Präsident nimmt den Überlebenden des Atombombenabwurfs in die Arme. Eine Geste, die mehr sagt als viele Worte. Emotionale Momente im Friedenspark von Hiroshima. Man konnte fast eine Stecknadel fallen hören, als Obama seine fast 20-minütige Rede hält.
We stand here. In the middle of this city.
Wir stehen hier in dieser Stadt und zwingen uns den Moment vorzustellen, als die Bombe fiel.
The moment the bomb fell.
Hinter Obama erhebt sich die Ruine des Kuppeldoms. Fast genau über dem Skelett dieses Gebäudes war die Atombombe explodiert. Eine Entschuldigung gab es wie angekündigt nicht, aber der US-Präsident fordert, aus der Geschichte zu lernen. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, uns der Geschichte zu stellen. Wir müssen uns fragen, was wir anders machen müssen, damit es nie wieder zu solchem Leiden kommt. Und Barack Obama wiederholt eine Forderung, die ihm persönlich, seit er Student war, am Herzen liegt. Die Forderung nach einer atomwaffenfreien Welt. Länder wie meins, die Nuklearwaffen haben, müssen den Mut haben, der Logik der Angst zu entkommen. Wir sollten eine Welt ohne Atomwaffen schaffen. Das passiert aber womöglich nicht zu meinen Lebzeiten.
We may not realize this goal in my lifetime.
Für eine Welt ohne Atombomben ist nicht nur die Zerstörung der Waffen und des spaltbaren Materials nötig, betont Obama. Es ist womöglich am wichtigsten, dass wir unsere Beziehungen zueinander neu denken, als Menschen.
As members of one human race.
Nach der Kranzniederlegung am Mahnmal für die Atombombenopfer schließt der US-Präsident die Augen zu einem stillen Gebet. Obama erinnert an die Bilder des 6. August vor 71 Jahren, der Atompilz, der in den Himmel über Hiroshima stieg.
The world was forever changed here.
Die Welt wurde hier für immer verändert. Aber heute leben die Kinder dieser Stadt in Frieden. Ein wertvolles Gut.
What a precious thing that is.
Obamas Besuch, ein bedeutender Moment für viele Menschen in Hiroshima. Tausende säumten die Straßen rund um den Friedenspark. Sie waren ungewöhnlich still, fast ein wenig andächtig. Es war ein symbolträchtiger Besuch. Ein Besuch, der Barack Obama seit Jahren am Herzen lag. Ein Besuch, der Geschichte schrieb.
Der Besuch an der Gedenkstätte folgte ja unmittelbar auf den G7-Gipfel in Japan. Und unser Korrespondent Jürgen Hanefeld kommentiert die mögliche Absicht dahinter.
Es gilt, über eine Geiselnahme zu berichten. Gekidnappt wurde der G7-Gipfel, eingeklemmt zwischen zwei gravitätischen Inszenierungen, einer Shinto-Zeremonie zu Beginn und einer Kranzniederlegung am Ende. Die europäischen Politiker wirkten dazwischen wie Blumenschmuck, ein hübsches Beiwerk. Das eigentliche Thema des G7-Gipfels hatte nichts mit G7 zu tun. Es lautete: Obama geht nach Hiroshima. Wochenlang war die Frage, ob sich der US-Präsident für die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki entschuldigen würde, durch die japanischen Medien gegeistert. Aber die Geschichte lehrt: Sieger entschuldigen sich nicht. Weder für Napalm und Agent Orange, mit denen Amerika in Vietnam gewütet hat, noch für die Massenvernichtung der Zivilbevölkerung in den japanischen Großstädten. Mit beiden Staaten, die Präsident Obama auf dieser Reise besucht hat, pflegt Amerika inzwischen eine Freundschaft, die vor allem an strategischen Interessen orientiert ist. Stichwort China. Wir blicken nach vorne und vergessen die Vergangenheit. Das ist die Formel in beiden Fällen. Der japanischen Regierung ist das gerade recht. Denn würden sich die USA tatsächlich für die Atombombenabwürfe entschuldigen, dann müsste sich auch Japan zu seiner Kriegsschuld bekennen. Dann könnten Hiroshima und Nagasaki nicht mehr länger dazu dienen, Japan als Opfer eines Krieges zu präsentieren, den es in Wahrheit selbst angezettelt und mit äußerster Brutalität geführt hat. Dann wiederum müssten sich auch die USA von der Legende verabschieden, ihre Atombomben hätten den Krieg beendet. Denn auch das ist eine Lüge. Erstens hat Japan erst Tage später kapituliert und zweitens hatte Washington mit seiner neuen Waffe nicht den längst geschlagenen Feind im Visier, sondern den neuen Rivalen, die Sowjetunion. Die demonstrative Umarmung zwischen Abe und Obama, bildmächtig in alle Welt transportiert, steht nicht für Aussöhnung, sondern für Schwamm drüber. Japan aufzurüsten gegen die wachsende Bedrohung aus China ist ihnen wichtiger als die historische Wahrheit. Und die Mahnung, die Angela Merkel den Japanern bei ihrem Besuch im vergangenen Jahr in Stammbuch geschrieben hat, sich endlich zur eigenen Geschichte zu bekennen, wurde wieder in den Wind geschlagen. Dem pathetisch inszenierten Lügengebäude kann nichts widerstehen, schon gar nicht im Zeitalter des Fernsehens. Ein müder G7-Gipfel mit den müden Gesichtern müder Politiker ist dagegen nicht sonderlich attraktiv. Dass hier keines der dringenden Probleme gelöst werden konnte, versteht sich von selbst. Wie auch? Selbst in eher technischen Problemfeldern wie der Rezeptur für Wirtschaftsaufschwung gab es nur Nebelkerzen, aber keine Einigkeit. Wozu also die ganze Show? Es wäre ehrlicher gewesen, den G7-Gipfel ausfallen zu lassen, als ihn von den japanisch-amerikanischen Interessen kidnappen zu lassen.
Der Kommentar im Echo des Tages heute von unserem Korrespondenten in Japan, Jürgen Hanefeld. Wir haben es am Anfang der Sendung gehört, ein Thema, das beim G7-Gipfel in Japan besprochen wurde, war der Ukraine-Konflikt. Die Staats- und Regierungschefs forderten erneut Russland auf, den Minsker Friedensplan umzusetzen. Andernfalls müssten die Strafmaßnahmen ausgeweitet werden. Andere Signale kamen dazu heute aus Berlin. Demnach schlägt Außenminister Steinmeier vor, die Sanktionen gegen Russland schrittweise zu lockern, um Bewegung in den Friedensprozess zu bringen. Christoph Prössel mit Einzelheiten.
Es geht um die Grautöne in der Sanktionspolitik. Ein Alles oder Nichts bringe die Bundesregierung ihrem Ziel nicht näher, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes Martin Schäfer. Er stellte einen stufenweisen Abbau in Aussicht.
Sanktionen sind kein Selbstzweck, sondern müssen dazu dienen, Anreize zu erhalten für ein politisches Verhalten, das wir uns wünschen. Bei substanziellen Fortschritten muss auch ein stufenweiser Abbau des Sanktionsinstrumentariums möglich sein.
Mit den Strafmaßnahmen hatten die Europäische Union, die USA und andere Staaten auf die Annexion der Halbinsel Krim durch Russland reagiert. Einige Sanktionen laufen im Juli aus, wenn die EU sie nicht verlängert. Die Debatte läuft. Vor allem die südeuropäischen Länder fordern eine Lockerung oder Aufhebung der Sanktionen. In Japan pochten die Vertreter der G7-Staaten auf die Umsetzung der in Minsk vereinbarten Schritte für eine friedliche Lösung des Konflikts im Osten der Ukraine. Die Sanktionen seien an die Erfüllung von Minsk gebunden, sagte Bundeskanzlerin Merkel. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, es seien große Fortschritte gemacht worden. Es drohe kein offener militärischer Konflikt. Der Waffenstillstand werde zwar immer wieder gebrochen, aber halte an der Linie, an der sich die Gegner gegenüberstehen. Die Zahl der Opfer sei im Vergleich zur heißen Phase stark rückläufig. Das Minsker Abkommen sieht außerdem Lokalwahlen, Autonomierechte im Osten der Ukraine und den Abzug fremder Kämpfer vor. Davon sind die Konfliktparteien noch weit entfernt.
18.43 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Monatelang haben die verschiedenen Ressorts beraten. Jetzt sind die Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung über das neue Antiterrorpaket abgeschlossen. Michael Götschenberg aus Berlin über den Gesetzentwurf.
Mit einem ganzen Paket an Maßnahmen will die Bundesregierung die Sicherheitsbehörden besser für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus aufstellen. Die Verhandlungen über den Gesetzentwurf sind abgeschlossen. Er liegt dem rbb-Inforadio vor. Konkret geht es unter anderem um folgende Maßnahmen. Wer ein Prepaid-Handy kauft, soll dafür in Zukunft ein Ausweisdokument vorlegen müssen. Der Kauf von Prepaid-Handys unter falschem Namen soll damit unterbunden werden. Fiktive Angaben beim Kauf solcher Handys seien keine Einzelfälle, sondern hätten Massencharakter, heißt es zur Begründung im Gesetzentwurf. Auf diese Weise soll die Vorbereitung von Terroranschlägen oder auch anderer schwerer Straftaten wie im Bereich der organisierten Kriminalität erschwert werden. Darüber hinaus will die Bundesregierung die grenzüberschreitende Kooperation der Geheimdienste verbessern. So hätten die jüngsten Anschläge in Paris und Brüssel diese wörtlich transnationale Dimension der terroristischen Bedrohung nochmals unterstrichen. Diese Gefährdungslage gebiete dringend eine verbesserte Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden bei der Zusammenführung und Auswertung von Informationen, heißt es im Gesetzentwurf. Ziel ist ein besserer Datenaustausch zwischen den Geheimdiensten und der Aufbau gemeinsamer Dateien, vor allem des Bundesamts für Verfassungsschutz mit ausländischen Partnerdiensten, in erster Linie in EU- und NATO-Ländern. Konkret geplant ist eine gemeinsame Datei zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus bei der sogenannten Counter-Terrorism Group. Dabei handelt es sich um einen informellen Zusammenschluss der Inlandsgeheimdienste von 30 europäischen Staaten. Die Forderung nach mehr Kooperation und Datenaustausch zwischen den Geheimdiensten war zuletzt nach den Terroranschlägen von Brüssel laut geworden. Darüber hinaus soll die Bundespolizei zur besseren Bekämpfung der Schleuserkriminalität auch präventiv verdeckte Ermittler einsetzen dürfen. Die Bundesregierung hatte sich auf diese Maßnahmen beim Koalitionsgipfel Mitte April verständigt. Der Gesetzentwurf soll nach RBB-Informationen nun zügig vom Kabinett beschlossen und dann in den Bundestag eingebracht werden.
In Frankreich spitzt sich die Lage immer weiter zu. Die sozialistische Regierung hält an ihrer umstrittenen Arbeitsmarktreform fest, die Gewerkschaften an ihrem Widerstand. Und der soll in der nächsten Woche sogar noch ausgeweitet werden. Burkhard Birke über den Tag heute in Frankreich.
Sämtliche Blockaden der Kraftstofflager sind aufgelöst und dennoch kein Grund zum Jubeln. Die Mitarbeiter streiken. Es gibt kaum Arbeiter zum Befüllen der Tanklaster. Ähnliche Situation in den Raffinerien. Ein Fünftel der Tankstellen ist trockengelegt. Die Kerosinvorräte für den Flugverkehr reichen noch 10 Tage. Die Kernkraftwerke werden vorerst noch bestreikt und mussten ihren Stromausstoß drosseln. Die Hafenarbeiter haben gerade zu 95% die Fortführung ihres Streiks beschlossen. Der Kampfeswille scheint ungebrochen. Wir bleiben mobilisiert, die Leute sind sehr motiviert, die Kampfbereitschaft lässt nicht nach. Gewerkschafter Franck Barbet spricht für viele. Für kommende Woche sind Streiks bei der Bahn, den Pariser Verkehrsbetrieben, an den Flughäfen angekündigt. Ende offen, also womöglich auch zur Fußball-EM. Der 14. Juni, kurz nach Auftakt der Europameisterschaft, wurde zum nationalen Protesttag erklärt. Es ist der 9. in 3 Monaten. 7 Arbeitnehmer, Studenten und Schülervertretungen machen weiter gegen die Arbeitsrechtsreform mobil. An der will Präsident François Hollande aber nicht rütteln.
Je tiendrai bon, parce que je pense que c'est une bonne réforme et que nous devons aller jusqu'à son adoption.
Ich werde hart bleiben, denn ich denke, es ist eine gute Reform und wir müssen sie verabschieden. So sicher nicht. Trotz Benzinknappheit, trotz der ständigen Zug- und Flugausfälle und der damit verbundenen Einschränkungen unterstützen 6 von 10 Franzosen die Proteste und Blockaden. Auch im Parlament findet die Regierung noch nicht einmal in den eigenen Reihen eine Mehrheit. Stein des Anstoßes bleibt der berühmte Artikel 2. Er besagt, dass die Sozialpartner auf Betriebsebene unter anderem über Arbeitszeiten und Überstundenzuschläge verhandeln können, unabhängig von geltenden Branchentarifverträgen. Damit wird die Macht der Gewerkschaftszentralen ausgehöhlt, zumindest aus Sicht der radikalen CGT und auch von Force Ouvrière, FO, der drittstärksten Arbeitnehmervertretung im Land. Die Regierung hat das Gesetz mit Gewalt durchgebracht, indem sie die Verabschiedung in erster Lesung mit der Vertrauensfrage verknüpft hat. Das muss sie nicht wieder tun bei der zweiten Lesung. Sie muss das Gesetz nur verändern, um eine Mehrheit zu bekommen.
Ils peuvent essayer de modifier sensiblement la loi pour avoir une majorité.
Jean-Claude Mailly, der Vorsitzende von Force Ouvrière, lässt die Tür zum Dialog einen Spalt breit offen, zeigt Gesprächsbereitschaft, im Gegensatz zu seinem Counterpart bei der CGT, dem schnauzbärtigen Philippe Martinez. Der setzt weiter auf Totalkonfrontation. Womöglich könnte eine Abschwächung des Gesetzes die Gemüter beruhigen. Etwa eine Regel, wonach Betriebsvereinbarungen mit den Sozialpartnern der jeweiligen Branchen vorab abgestimmt werden müssen. Kommt es dazu, verliert das Gesetz jedoch sein letztes Maß an Flexibilität und könnte gleich in die Tonne gekloppt werden.
Auf dem Katholikentag in Leipzig drehten sich heute viele Diskussionen um die Flüchtlingspolitik. Das sah man auch an den prominenten Teilnehmern. Bundesinnenminister de Maizière, Bundestagspräsident Lammert und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Özus waren jeweils zu Gast in Gesprächsrunden. Ulrike Bieritz berichtet.
Auf dem Podium ein leerer Stuhl, darauf das Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Aylan. Er steht stellvertretend für die Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Europa ertrunken sind. Ohne Symbolik geht es nicht, wenn über Flüchtlingspolitik und Willkommenskultur diskutiert wird. Und irgendwie geht es auch nicht ohne die AfD. Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Wenn die AfD behauptet, dass die Caritas, Diakonie und andere ein Millionengeschäft mit Flüchtlingen machen, dann ist das sozusagen eine Beleidigung für die Caritas und die 100.000 von ehrenamtlichen Helfern, die gearbeitet haben.
Während katholische Hilfswerke ein Papier präsentieren, mit dem die schlechter werdende Versorgungslage und zunehmende Perspektivlosigkeit in Flüchtlingslagern kritisiert wird, geht es in Leipzig einmal mehr um diejenigen, die schon hier sind. Bundestagspräsident Norbert Lammert.
Wer nach Deutschland kommt, weil er seine Heimat verlassen musste oder weil er sich hier ein besseres Leben erhofft, von dem können wir erwarten, dass er sich an die Spielregeln hält, die hier gelten. Und das müssen wir auch jederzeit unmissverständlich deutlich machen.
Ermutigend findet Lammert, dass vielen inzwischen klar sei, dass Integration nicht von allein stattfinde. Massive Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, die vor 2 Tagen das Integrationsgesetz beschlossen hat, übt Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt.
Was ist eigentlich der Kern, der unsere Gesellschaft in Europa zusammenhält? Worauf basieren wir? Und das sind die Menschenrechte. Und hier erleben wir, und da sind wir einer Meinung, eine Kehrtwende in der Politik der Bundesregierung und in der Politik der Bundeskanzlerin.
Die Berliner Caritas-Chefin Ulrike Koska sieht einen schleichenden Rechtsruck in der Bevölkerung, zunehmende Ressentiments und befürchtet,
dass sich die Politik diese Sorge sozusagen zum Handlungsmotto gemacht hat und gesagt hat, wir müssen alles tun, um Deutschland abzuschotten. Sicherlich auch, weil Europa versagt hat und nicht eine gemeinsame Lösung gefunden hat, außer jetzt den Türkei-Pakt. Aber der ist ja in sich auch ziemlich fragwürdig. Und das heißt, jetzt will man verhindern, dass das Boot zu voll wird und eben auch gucken, dass die Leute sich hier auch nicht besonders wohlfühlen.
Das will Bundesinnenminister Thomas de Maizière nicht auf sich sitzen lassen. Wegen der AfD werde keine andere Politik gemacht. Aber auch er sieht den Rückhalt in der Bevölkerung gefährdet. Asylpolitik sei auf den Zusammenhalt der Gesellschaft angewiesen.
Wir geben uns große Mühe, dass wir sozusagen die Grundlinie beibehalten. Wir stellen unsere humanitären Verantwortung, ich sag mal etwas selbstbewusst, stärker als alle unsere anderen europäischen Nachbarn. Aber es muss auch so in Maßen bleiben, dass der Großteil der Bevölkerung mitkommt.
Das sieht auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung so, der allerdings auch ganz klar sagt:
Selbstverständlich bin ich tagtäglich in Bürgergesprächen vor Ort, im Stadtquartier, im Bürgerbüro, im Stadtbüro, in den Diskussionen mit den Vereinen und Verbänden, rede ich mit den Menschen über ihre Ängste und Sorgen. Aber ich setze mich nicht mit Funktionären an den Tisch, die mich mit Mistgabeln aus dem Rathaus treiben wollen.
Leipzigs Oberbürgermeister Jung auf dem Podium beim Katholikentag. In den USA ist erstmals ein sogenannter Supererreger entdeckt worden. Ein Bakterium, das gegen alle bekannten Behandlungsmethoden immun ist. Es wurde bei einer 49-jährigen Patientin festgestellt. Was die Wissenschaftler alarmiert, ist die Befürchtung, dass die Medizin künftig bei manchen Krankheiten einfach nicht mehr helfen kann. Andreas Heuchler aus den USA.
Die 49-jährige Patientin aus Pennsylvania hatte sich wegen einer Harnwegsinfektion in einer Klinik behandeln lassen. Bei der Untersuchung wurde eine Art von E. coli-Bakterie nachgewiesen, die mit bestimmten Antibiotika zu behandeln sind, die aber resistent gegen Cholestin sind. Dieses Antibiotikum gilt als letztes medizinisches Mittel gegen bakterielle Infektionen. Tom Frieden, Chef der US-Seuchenbehörde, warnte, der Arzneimittelschrank ist für einige Patienten leer. Das ist das Ende für Antibiotika, wenn wir nicht dringend handeln.
The medicine cabinet is empty for some patients. It is the end of the road for antibiotics unless we act urgently.
Die Reaktionen in Pennsylvania waren etwas weniger drastisch. Es handele sich um eine weitere Warnung davor, zu freizügig mit Antibiotika umzugehen. Es sei kein Todesstern eingetroffen, kommentierte Neil Fishman von der Universität von Pennsylvania. Man müsse eben vorsichtig mit Antibiotika umgehen und sie optimal nutzen. Harmlos ist dieser erste Fall auf US-Boden keinesfalls, sagte Alexander Garza in CNN, der ehemalige stellvertretende Minister für Gesundheitsangelegenheiten im US-Heimatschutzministerium, sieht die Gefahr einer weiter schwindenden Wirksamkeit von Antibiotika.
Das betreffende Bakterium trägt ein Gen, das MCR1 genannt wird. Das ist noch nie bei einem Menschen in den USA nachgewiesen worden. Diese Bakterien kommen auch auf einem bestimmten Abschnitt des Genoms vor, dem Plasmon. Das macht den Fall besonders furchterregend, was Antibiotikaresistenz angeht, weil sie auf andere Bakterien übertragen werden kann.
Schon vergangenen November warnten Gesundheitsexperten weltweit vor einem leichtsinnigen Umgang mit Antibiotika, nachdem Wissenschaftler cholestinresistente Bakterien in Schweinen, Schweinefleisch und später auch bei Menschen nachgewiesen hatten. Margaret Chan, Direktorin der Weltgesundheitsorganisation, hatte im Februar gewarnt, das könnte eine globale Krise werden. Eine Krise, die zu einem bedeutenden Teil menschengemacht ist. Alexander Garza.
Die Medizin und die Landwirtschaft haben zur Antibiotikaresistenz beigetragen. Antibiotika werden in der Viehzucht eingesetzt und sie werden viel zu oft bei Menschen verschrieben.
Medizinprofessor William Schaffner von der Vanderbilt-Universität kommentierte die antibiotikaresistenten Bakterien in Amerika. Davon wollen wir gewiss nicht noch mehr. Wichtige Voraussetzung dafür, Ärzte dürfen viel seltener Antibiotika verschreiben. In einem Drittel der Fälle ist eine Verordnung überflüssig, haben US-Gesundheitsbehörden herausgefunden. Die Landwirtschaft müsste aufhören, Antibiotika in der Viehzucht einzusetzen.
Wenige Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Rio kommen gerade lauter schlechte Nachrichten von den früheren Spielen. Nicht nur in Peking sind nachträglich zahlreiche Athleten des Dopings überführt worden, sondern wohl auch in London. Bei Nachkontrollen der Teilnehmer von 2012 sollen 23 Sportler positiv getestet worden sein. Das hat das Internationale Olympische Komitee heute mitgeteilt. Holger Gerska aus unserer Sportredaktion, hat Sie diese Zahl von 23 positiv getesteten Sportlern überrascht?
Die Zahl ja. Das ist wirklich exorbitant. Wir müssen uns mal zurückerinnern, 4 Jahre. Es gab 5000 Dopingkontrollen während der Spiele von London. 8 sind damals überführt worden. Jetzt hat man 265 Proben nochmal geöffnet, nochmal neu analysiert mit den heute gängigen Standards. Und es sind 23, also fast 10%. Andererseits hätte man sich die Kontrollen vor 4 Jahren eigentlich sparen können. Und das zeigt einfach deutlich, wie weit die Kontrolleure eigentlich den Dopern hinterherhingen.
Weiß man, um welche Athleten es sich handelt?
Absolut noch nicht. Der Deutsche Olympische Sportbund sagt, man hätte keinen Brief bekommen. Die Verbände sind angeblich informiert. Die Russen haben vorige Woche hinter der vorgehaltenen Hand Namenslisten bekannt gegeben für die Proben, die vorige Woche von 2008 bekannt gegeben wurden. Das waren ja 31, jetzt sogar 32 Sportler, wie man herausgefunden hat. Das sind vor allem Leichtathleten, das sind 2 Gewichtheber, 1 Ruderer. Die Olympiasiegerin im Speerwerfen ist die bekannteste, die Russin Maria Abakumova, pikanterweise Silber damals für Christina Oberkvöll. Kann gut sein, dass sie plötzlich Olympiasiegerin von Peking 2008 ist. So pervers ist die Lage.
Was bedeuten diese Dopingkontrollen jetzt für die Spiele in Rio?
Heillose Aufregung, denn all diese Sportler, heißt 32 Proben von 2008, jetzt nochmal 23 von 2012, sind Sportler, die noch aktiv sind und die in Rio starten könnten. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die die Möglichkeiten haben, jetzt Anwälte aufmarschieren lassen, die das IOC herausfordern, die prüfen lassen wollen, was ist mit diesen Proben passiert in 4 Jahren, in 8 Jahren, ist das wirklich wasserdicht? Und ich denke, dass viele Entscheidungen über die Startberechtigung in Rio 2016 erst in den Tagen oder Stunden vor einem Wettkampf fallen können.
Informationen von Holger Gerska aus der Sportredaktion. Und eine Meldung von den French Open gibt es noch. Mit Annika Beck aus Bonn ist heute die letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Sie verlor in 3 Sätzen gegen die Rumänin Begu. Oskar Karl Olof von Schweden ist heute getauft worden, das 2. Kind von Kronprinzessin Victoria. Der kleine Prinz ist 2 Monate alt und nimmt nach seiner Mutter und seiner großen Schwester Estelle den 3. Rang in der Thronfolge ein. Unser Korrespondent in Stockholm, Carsten Schmiester, berichtet von der Zeremonie in der Schlosskirche.
Den Höhepunkt dieses Tages hat der kleine Prinz beinahe verschlafen. Ganz friedlich, mit dem Nuckel im Mund, ließ Oskar Karl Olof, Berichten zufolge sonst ein reichlich quirliges Baby, die Taufzeremonie in der Stockholmer Schlosskapelle über sich ergehen. Das Ganze war dann doch wohl ein bisschen zu viel für ihn. Naja, er kann sich später den Film angucken und dann wird er sehen, wie Erzbischöfin Antje Jacqueline, eine gebürtige Deutsche, den jüngsten Träger des königlich-schwedischen Serafinenordens, erst ein bisschen Mühe und dann sehr liebevoll auf dem Arm hatte und ihn in der christlichen Gemeinschaft begrüßte.
So willkommen wie Prinz Oskar zum den jüngsten Mitgliedern.
Und so heißen wir jetzt Prinz Oskar als jüngstes Mitglied in Gottes großer Familie der weltweiten Kirche willkommen. Oskar, wir nehmen dich entgegen mit Liebe und mit Freude. Das Ganze vor vielen geladenen Gästen der Königsfamilie, darunter auch Stefan Löfven, der schwedische Regierungschef, und natürlich vor den Taufpaten des kleinen Oskar, Kronprinzessin Mette Marit von Norwegen, Kronprinz Frederik von Dänemark, Prinzessin Madeleine von Schweden, also Mama Victorias Schwester, und dazu Victorias Cousin Oskar Magnusson und Papa Daniels Vetter Hans Oström. Die Taufe hat, wie geplant, eine gute halbe Stunde gedauert, und wurde im schwedischen Radio und Fernsehen natürlich live übertragen. Vor dem Schloss selbst war die Menge der Fans allerdings eher übersichtlich, was wohl am Nieselregen lag, vielleicht aber auch daran, dass die Stockholmer nach der umjubelten Hochzeit von Prinz Karl Philipp mit seiner Sophia im vergangenen Sommer und dem Ende April gebührend gefeierten 70. Geburtstag König Karl Gustavs an die Grenzen ihrer Begeisterungsfähigkeit gekommen sind oder aber ihre Kräfte schonen. Denn der nächste Termin für öffentliche Huldigungen steht schon fest. Am 19. Juni feiern Oskar Karl Olofs Oma und Opa, also Königin Silvia und ihr Karl Gustav, Rubinhochzeit und blicken auf stolze, dank seiner mutmaßlichen Eskapaden ab und zu aber auch nicht ganz einfache 40 Ehejahre zurück.
Das war das Echo des Tages am Freitagabend. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Regina Mietler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.